Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. In den Nachrichten ging es in den letzten Tagen oft um den AI Act, um die europäischen Regelungen für künstliche Intelligenz. Und die soll dem Lyriker Jewgeni Brejgar bei seiner Münchner Rede zur Poesie gestern einen Haufen Arbeit abgenommen haben, sagt er selbst.
Diese Rede wurde geschrieben von ChatGPT nach der Aufforderung: Schreibe eine Rede zur Poesie, Unterschied von Wahrheit und Wahrhaftigkeit.
Ja, Sie hören schon am Lachen. So ganz hat das Publikum in München Jewgeni Brejgar nicht geglaubt, dass er sich seine Rede von ChatGPT hat schreiben lassen. Was da stimmt und was ChatGPT oder Brejgar selbst zur Poesie der Gegenwart zu sagen hat, darum geht's hier in der Lesart. Die Journalistin Inna Hartwig, die hat in ihrem ersten Buch der Geschichte ihrer Familie nachgeforscht. Sie hat sich gefragt, warum war meine Großmutter Frieda eine so harte Frau? Warum hatte sie so gar nichts Liebevolles? Und warum wurde in meiner Familie so viel geschwiegen über die Vergangenheit? Inna Hartwigs Familie hat in der Sowjetunion gelebt. Sie selbst wurde 1980 dort geboren. 1992 ist ihre Familie nach Deutschland ausgewandert. Und heute arbeitet Inna Hartwig in Moskau. Sie berichtet von dort für deutschsprachige Zeitungen und jetzt bin ich mit ihr in Moskau verbunden. Guten Tag, Frau Hartwig.
Hallo, danke für die Einladung.
Ihr Buch heißt Friedas Enkel, meine Familie und das Erbe der Gewalt in Russland. Und Frau Hartwig, den Anstoß zu diesem Buch hat die in Russland inzwischen verbotene Menschenrechtsorganisation Memorial gegeben. Wie ist es dazu gekommen?
Memorial hat sich Ende der 80er Jahre gegründet, um stalinistische Verbrechen aufzuklären, um die Menschen darüber aufzuklären, was ihr eigener Staat ihnen angetan hat. Und die haben über Jahre hinweg ganz, ganz viele Dokumente gesammelt, viele Listen erstellt, wer, wann, warum verhaftet wurde, umgebracht wurde, wieder freikam, rehabilitiert wurde. Und in so einer Liste fand ich vor Jahren den Namen meiner Großmutter und war erschüttert, weil in meiner Familie sehr, sehr wenig über dieses Schicksal gesprochen wurde. Und diesem Schicksal wollte ich immer wieder nachgehen.
Und was haben Sie da für Angaben gefunden? Was haben Sie da über das Schicksal Ihrer Großmutter Frieda herausgefunden?
Eigentlich relativ wenig. Es stand ihr Name da, ihr Geburtsdatum, wo sie inhaftiert wurde, wohin sie verbannt wurde und warum und wann sie rehabilitiert wurde.
Und darüber wurde in ihrer Familie so gar nicht geredet? Also sie wussten gar nichts davon?
Es wurde so mythenhaft, würde ich sagen, geredet. Mhm. Es war immer gesagt worden, ja, und man hat in Sibirien gelebt und man hat diese und diese Arbeiten tun müssen. Danach ist man weggegangen und es gab die Kommandatur, also es waren so Informationen, die sehr lose waren und ich konnte sie nicht fassen. Und Sibirien, habe ich dann später bei den Recherchen herausgefunden, war eher ein Oberbegriff für dieses Schicksal, für die Verbannung, für all die Gewalt, die meine Familie erfahren hat, weil sie nie in Sibirien gelebt haben.
Warum ist denn Ihre Großmutter in dieses Mahlwerk der russischen Gewalt gekommen?
Meine Familie ist eine russlanddeutsche Familie. Meine Großeltern sind auf dem Gebiet der heutigen Ukraine zur Welt gekommen, wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten heim ins Reich geholt und am Ende des Zweiten Weltkrieges, weil sie Sowjetbürger waren, von den Sowjets quasi wieder repatriiert, so nannte man das. Man brachte sie in ein Lager in Nordrussland, weil sie eben Deutsche waren. Und das war sozusagen der Haftgrund für all die jahrelange Zwangsarbeit in diesem Lager.
Sie haben sich auch die Originalschauplätze angeschaut, sind an den Ort gefahren, an dem Ihre Großmutter Frieda und ihr Mann leben mussten. Was haben Sie in Erfahrung bringen können? Wie sah das Leben dort aus in diesem Lager?
Das Leben in diesem Lager sah so aus, es war eine Art Dorf mit vier Straßen und dort haben etwa 3000 Leute gelebt, die meisten aus der Ukraine, aus dem Baltikum und eben ein paar russlanddeutsche Familien. Und die mussten in der Holzverarbeitung schuften, Tag für Tag. Sie waren quasi gefangen konnten da nicht weg. Es war zwar kein Zaun drumherum, aber dieses Dorf befand sich mitten im Wald. Der nächste Ort lag kilometerweit weg. Es gab viel Schnee im Winter und im Sommer sehr viele Mücken. Man kam da nicht weg. Und sie mussten sich alle paar Tage bei der Kommandatur melden, denen sagen, wir sind noch da, und mussten eben Zwangsarbeit verrichten, bekamen sehr wenig zu essen und auch sonst sehr, sehr wenig zum glücklichen Leben sozusagen.
Wann sind Ihre Großeltern da freigekommen aus dieser Zwangsarbeit?
Also die wurden 1948 dorthin gebracht und kamen 1972 da weg und gingen dann an den Ural, also in den Osten des Landes, weil die großen Söhne meines Großvaters dort Arbeit gefunden hatten. Und meine Großeltern zogen mit den kleinen Kindern dorthin, weil sie dort als eben ehemalige Volksfeinde auch Arbeit fanden.
Also über 20 Jahre waren Sie in diesem Archipel Gulag, das ist ja ein Begriff, der sich dafür eingebürgert hat, für dieses Lagersystem in der Sowjetunion, dort eingesperrt. Und ich habe schon gesagt, Ihre Großmutter ist in Ihrer Erinnerung eine sehr harte Frau. Sie schreiben über sie, sie unterwarf sich der Gewalt und übte selbst Gewalt aus. Was bedeutet das denn? Wie hat sich diese Härte Ihrer Großmutter gezeigt?
Ich habe meine Großmutter als einen sehr emotionslosen Mensch erlebt, als einen Menschen, der nie zum Beispiel einen in den Arm genommen hat, nie getröstet hat und immer sehr auf Härte und Disziplin aus war. Also man musste immer funktionieren, man musste gehorchen und wenn das nicht geschah, wurde geschrien. Bei ihren eigenen Kindern wurde nicht nur geschrien, sondern auch geschlagen. Und die Kinder, also eben mein Vater und seine Geschwister, erlebten das als etwas Alltägliches und hielten das für völlig normal. Und ich glaube, und das haben meine Recherchen letztlich auch gezeigt, dass meine Großmutter von klein auf selbst sehr, sehr viel Leid und Gewalt ausgesetzt war und um zu überleben sozusagen wahrscheinlich die Emotionen völlig abgestellt hatte.
Und
das sich dann so auswirkte.
Und nachdem Sie das in Erfahrung gebracht haben, also da gehört die Deportation durch die Deutschen dazu im Zweiten Weltkrieg, eben diese Deportation nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch die Vorgeschichte schon in der sowjetischen Ukraine. Nachdem Sie das jetzt alles recherchiert und durchdacht und aufgeschrieben haben, wie schauen Sie jetzt auf Ihre Großmutter?
Mit sehr viel Mitleid und irgendwo auch eine Art Liebe. Man möchte Frieda umarmen und sagen, wie schade, dass du kein tolles Leben hattest.
Ja, und das betrifft ja nicht nur Frieda, es betrifft auch ihren eigenen Vater und viele andere aus ihrer Familie. Jetzt erzählen Sie in Ihrem Buch von Ihrer Familiengeschichte und schauen darüber hinaus aber auch auf die Gewaltgeschichte in Russland und in der Sowjetunion. Ein absoluter Höhepunkt dieser Geschichte war ja der sogenannte große Terror gegen die eigene Bevölkerung in der Sowjetunion in den 30er Jahren. Dabei wurden Hunderttausende Menschen erschossen und noch viel mehr eingesperrt und deportiert. Sie haben sich auch angeschaut, wie dieser Exzess von Gewalt heute erinnert wird in Russland. Was haben Sie da gesehen? Wie wird das erinnert?
Diese Exzesse werden nicht verarbeitet. Die wurden auch nie richtig verarbeitet. Diese Verarbeitung findet im Kleinen, im Familiären statt, wenn überhaupt. Viele Menschen wissen sehr, sehr wenig über ihre Geschichte. Sie wollen auch nicht darüber sprechen, weil die Sowjetunion vielen Menschen eingetrichtert hat, man soll in die lichte Zukunft schauen und nicht zurück. Das sorgt aber tatsächlich für Probleme, denn wenn man Gewalt nicht verarbeitet hat, wenn man praktisch Täter straflos umherlaufen lässt, dann führt es zu nichts Gutem. Und da kann man auch den Bogen schlagen zu heute, wenn wir sehen, dass Prigozhin zum Beispiel, also der mittlerweile umgekommene Söldnerführer, Leute aus dem Gefängnis rekrutiert, also Mörder aus dem Gefängnis rekrutiert für den Krieg in der Ukraine, die und ihnen in Aussicht stellt, dass sie nach 6 Monaten wieder rehabilitiert sind und zurück ins sogenannte normale Leben können. Und sie kommen jetzt zurück und terrorisieren ganze Dörfer, bringen Menschen um, vergewaltigen Kinder. Und das sorgt für ja Unsicherheit und Angst. Und auch diese Menschen, die quasi schon als Mörder verurteilt wurden, kommen jetzt als Helden zurück. Das heißt, diese Geschichte setzt sich nochmal auf die Geschichte, die dieses Land nie verarbeitet hatte, also die Terrorjahre unter Stalin. Und es entsteht eine sehr, sehr ungute Mischung.
Sie erzählen in Ihrem Buch auch davon, wie Kinder in Russland erzogen werden, an den Schulen insbesondere, und berichten da, dass an russischen Schulen jetzt wieder eine militärische Grundausbildung stattfindet. Das hat mich auch nochmal besonders getroffen, weil ich das aus meiner eigenen Schulzeit in der DDR noch kenne, so eine vormilitärische Ausbildung an der Schule. Was passiert denn da bei dieser Grundausbildung eben schon für Kinder?
Also diese Grundausbildung beginnt in der 10. Klasse, das sind so 15-, 16-jährige Jugendliche, und sie lernen dort sozusagen die Kalaschnikow auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Sie lernen dort, wie Waffen aussehen, was dabei zu beachten ist. Sie werfen auch mit richtigen Bomben und lernen auch was zu Drohnen. Die Mädchen sollen lernen, wie man Wunden versorgt, und man bereitet sozusagen schon Soldaten vor, wenn die Kinder noch in der Schule sind. Und das ist ganz erschreckend. Und das ist aber nicht nur dieses Fach. Es gibt noch andere Fächer, wo man den Kindern sozusagen sagt, dass es in Ordnung ist, für sein Heimatland zu sterben.
Sie erzählen ja von diesem, wie Kinder da auch schon in Gewalt eingeübt werden, eben in militärische Gewalt. Sie erzählen in Ihrem Buch aber auch von Menschen, die der Gewalt in Russland etwas entgegenzusetzen versuchen, die weiter als Journalisten arbeiten zum Beispiel, trotz aller Bedrohungen und schrecklichen Beispiele von Menschen, die wegen genau solcher Arbeit verhaftet werden, für lange Zeit eingesperrt werden. Können Sie uns bitte noch von einem solchen Beispiel erzählen?
Es sind tatsächlich sehr, sehr viele Menschen gegangen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Land ja liebevoller mit sich selbst umgeht. Es sind aber auch einige geblieben. Ein Beispiel kann ich nennen, das ist der Journalist Wassily Polonsky zum Beispiel. Der ist so Mitte 30 und hat früher für den unabhängigen Fernsehsender Dosht gearbeitet. Regen heißt es auf Deutsch übersetzt, und Dorscht selbst berichtet mittlerweile aus Amsterdam für das russische Publikum. Und sie sind im März vergangenen Jahres weggegangen. Dann ging Polonsky zu Novaya Gazeta. Auch Novaya Gazeta wurde quasi eingestellt. Er war auch bei Echo Moskwy, das ist ein Radiosender, der so halb unabhängig ist, weil er noch von Gazprom Media Geld bekam. Auch sie wurden eingestellt. Mittlerweile läuft da irgend so ein staatlicher Sender drüber. Und Wassily Polonsky arbeitet jetzt für so einen Online-Ableger von Novaya Gazeta. Der ist in Moskau, der sagt, ich bin ein russischer Journalist. Mir sind die Risiken bewusst. Mir ist auch die Willkür bewusst. Das heißt, ich weiß nie, was passiert. Aber ich bin hier und ich berichte für das Publikum hier. Und ich will das machen und ich will das tragen und ich kann das tragen. Und der ist tatsächlich manchmal als Ein-Mann-Betrieb geht der oft ins Gericht. Das ist so die Berichterstattung mittlerweile, die sich hier abspielt, und schaut, was passiert. Auch für die Kollegen, die gezwungen waren, hier rauszugehen aus gewissen Sicherheitsbedenken.
Also er geht zu Gerichtsverfahren, wo zum Beispiel andere Journalisten angeklagt werden und verurteilt werden.
Genau, Journalisten, Aktivisten, Theatermacherinnen, also alle, die sich auch gegen diesen Krieg stellen und deswegen 4 Jahre ins Gefängnis gehen müssen.
Davon erzählt Inna Hartwig in ihrem Buch Fridas Enkel, meine Familie und das Erbe der Gewalt in Russland. Das Buch ist im Verlag Frankfurter Allgemeine Buch erschienen mit 224 Seiten. Frau Hartwig, haben Sie vielen Dank für das Buch und für das Gespräch.
Sehr gern.
Adventskalender.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber. Ich bin Redakteurin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk Kultur und ich verschenke in diesem Jahr das Buch von Dana Vohwinkel, Gewässer im Ziplock. Es ist die Geschichte von der 15-jährigen Margarita und von ihrem Vater. Er ist israelischer Kantor in Berlin. Und Margarita ist nicht nur mit sich selbst und dem Erwachsenwerden beschäftigt, sie ist auch hin und her gerissen zwischen ihrem fürsorglichen Vater, zwischen der abwesenden Mutter und den etwas alterswunderlichen Großeltern. Sie reist im Buch von Berlin über die USA nach Israel, ihre Gedanken springen aber natürlich von einem Ort zum anderen. Dana Vohwinkel schafft es in ganz kurzen Abschnitten, jeweils die Perspektive von Margarita und von ihrem Vater einzunehmen. Und dabei treibt sie die Erzählung nicht nur voran, sondern sie webt auch die Vorgeschichte ein. Sie erzählt auf sehr kluge und zugleich unterhaltsame Weise viel über jüdisch sein und mindestens genauso viel über jung sein. Wenn der Vater davon schwärmt, wie ihn die Gesänge aus der Synagoge durchs Leben tragen, dann ist das ebenso berührend, wie wenn Margarita mit ihrer besten Freundin Textnachrichten austauscht. Ich schenke das Buch meiner Freundin Gabriele. Sie hat zwei Kinder im Teenageralter. Sie beschäftigt sich gern mit dem Judentum und sie ist auch schon mal nach Israel gereist. Ich bin gespannt, ob sie mir dann den Titel erklären kann. Die Frischhaltebeutel der Großmutter müssten für meinen Geschmack da jedenfalls nicht vorkommen. Aber meiner Begeisterung für diesen Debütroman dieser gerade mal 27-jährigen Autorin tut das keinen Abbruch. Gewässer im Ziplock von Dana Vohwinkel ist bei Surkamp erschienen.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Die US-amerikanische Autorin und Künstlerin Kate Zambrino hat ein Buch über den Verlust ihrer Mutter geschrieben. Ein Buch über das Trauern und die Erinnerung. Mutter, ein Gemurmel, so heißt das Buch auf Deutsch. Und Lara Sielmann aus unserer Literaturredaktion hat das Buch gelesen. Sei willkommen, Lara.
Hallo.
Mutter, ein Gemurmel, das ist erstmal ein eigenwilliger Titel. Worauf deutet dieser Titel denn hin?
Ja, wir haben es hier direkt mit einem Wortspiel zu tun. Das englische Wort Mutter bedeutet im Deutschen Gemurmel und das ist angelehnt an den Originaltitel des Buches. Und so steckt eben in diesem Titel genau das drin, worum es als Essenz in diesem ganzen Buch immer wieder geht, nämlich das, was übrig bleibt von der verstorbenen Mutter der Autorin Kate Zambrino, die eben in diesem Buch den Tod, den Verlust der Mutter versucht, irgendwie in Worte zu fassen, greifbar zu machen.
Und was bringt sie da zutage bei dieser Suche nach der Mutter?
Also ich würde sagen, es hat eher so eine eklektische Spurensuche, mit der wir es hier zu tun haben. Eine, die nicht chronologisch ein Leben nacherzählt oder versucht zu rekonstruieren. Vielmehr lässt sich die Autorin treiben, geht in kurzen Passagen Erinnerungen nach, betrachtet Fotos aus ihrer gemeinsamen Zeit, aber auch Fotos von sich als Kind, wo sie alleine drauf ist, wo sie die Mutter nur als Fotografin vermutet und so ihren Blick quasi spürt. Sie schaut aber auch Fotos ihrer Mutter an, als sie noch gar keine Mutter war. Guckt ja dieses junge Mädchen eigentlich an. Sie erinnert sich aber auch ganz konkret an die Sterbezeit ihrer Mutter, die an Krebs verstorben ist. Eine ganz prägnante Szene ist, wie Kate Zambrino sich in das Bett ihrer sterbenden Mutter legt und sich eigentlich so wünscht, sie mehr oder weniger einzuinhalieren, einzuatmen, aufzuessen, um sie zu schützen vor ihrem Tod. Und sie bricht aber auch immer wieder aus diesen sehr engen Verknüpfungen, was ihre Mutter betrifft, aus und geht zu anderen Kunst- und Kulturschaffenden und schaut sich an, wie andere KünstlerInnen mit dem Tod ihrer Mütter umgegangen sind.
Aber in dieser Form des Erzählens, so wie ich es jetzt verstanden habe, dieser offenen Form, diesem Hin- und Her-Suchen, da ist dieser Verlust und dieser Versuch, dem Verschwundenen habhaft zu werden, sozusagen auch in der Form des Textes enthalten?
Ja, das ist wirklich ein ganz inhärenter Teil des Textes selbst. Die Seiten sind ganz unterschiedlich bedruckt, mal mit ganz wenig Text, mit viel Zeilenabstand, lyrisch gesetzte Passagen, die dann aber auch wieder wechseln mit erzählerischen Seiten. Und so visualisieren sich diese Leerstellen richtig und diese Nichtgreifbarkeit der verstorbenen Mutter in der Setzung des Textes wieder.
Und was du gerade auch erwähnt hast, dass Kate Zambrino auch bei anderen Autorinnen und Autoren schaut, was die geschrieben haben zum Verlust ihrer Mütter. Was hat sie da gefunden?
Also es ist so eine Art Korrespondenz zu ihrem eigenen Verlust, würde ich sagen. Sie bezieht sich zum Beispiel auf Peter Handke, der in seinem Buch Wunschloses Unglück, ja so staccatohaft das Wesen seiner an Suizid verstorbenen Mutter ganz schnell nach ihrem Tod versucht einzufangen, bevor sie ihm total entgleitet. Oder auch Roland Barthes, der es sich gerade zu einer Lebensaufgabe ja gemacht hat, nach dem Tod seiner Mutter über sie zu arbeiten, aber immer das Gefühl hatte, daran eigentlich auch zu scheitern. Eine ganz wichtige Künstlerin für Kate Zambrino ist die französische Bildhauerin Louise Bourgeois, die ihre Mutter mit Anfang 20 schon verloren hat und in ihrer Arbeit diese zu einer überdimensionalen großen Spinne wird, die alles zusammenhält, also auch quasi noch so über den Tod hinaus. Und so setzt sie sich also mit einer Reihe ganz unterschiedlicher künstlerischer, ja, wie intellektueller Denkmäler für verstorbene Mütter auseinander, die ja nicht die Leerstellen füllen, sondern vielmehr ausstellen, die die Mütter hinterlassen.
So ein Buch auch in dieser lyrischen Form, die du beschrieben hast, ist sicher schwer zu übersetzen. Jetzt hat sich da eine Schriftstellerin rangemacht, die Schweizer Autorin Dorothe T. Elmiger. Die hat das Buch übertragen aus dem Englischen. Wie liest sich denn dieses Gemurmel jetzt in der deutschen Fassung?
Ja, ich muss auch sagen, ich stelle mir das ganz schwierig vor, so ein Buch ins Deutsche zu übertragen. Ist ja auch eine Sprache, die oft viele Worte braucht. Und wir haben ja auch ganz lange Wörter, ganz anders als im Englischen. Und da muss ich sagen, kann ich Dorothe Elmiger wirklich ein großes Kompliment aussprechen. Die hat wirklich kein Wort zu viel genutzt, über das man stolpern könnte oder das irritiert, und lässt dabei auch wirklich diese Leerstellen atmen und für sich stehen.
Bei dem Buch Mutter, ein Gemurmel von Kate Zambrino, wie gesagt aus dem Englischen von Dorothe Elmiger übertragen, im Aki Verlag ist das Buch erschienen mit 224 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Lara Siemann. Der Lyriker Jewgeni Brejga, der hat gestern in München eine poetische und politische Rede gehalten, eine in Teilen auch spielerische Rede. Er hat dort über Metaphern und über Krieg geredet. Künstliche Intelligenz hat eine Rolle gespielt bei seiner Rede zur Poesie. Die Münchner Stiftung Lyrikkabinett lädt seit fast 20 Jahren zu solchen Reden ein. Martin Mosebach, Nora Gomringer, Ilmar Rakusa sind dort unter anderem aufgetreten mit Reden zur Poesie. Und gestern Abend bei der Rede von Jewgeni Brejga war unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke dabei.
Vorsicht vor Jewgeni Brejga. Dem deutsch-ukrainisch-jüdischen Dichter ist nicht zu trauen. Zu Beginn seiner Münchner Rede zur Poesie erklärt er:
Den Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Die Wahrheit ist eine objektive Realität. Die Wahrhaftigkeit hingegen ist eine subtilere, aber nicht weniger wichtige Qualität. In der Poesie finden wir nicht nur die Wahrheit, sondern auch die Wahrhaftigkeit unserer menschlichen Existenz.
Um dem unsicher applaudierenden Publikum im Lyrikkabinett in München-Schwabing dann wahrhaftig zu beichten:
Diese Rede wurde geschrieben von ChatGPT nach der Aufforderung: Schreibe eine Rede zur Poesie, Unterschied von Wahrheit und Wahrhaftigkeit.
Solch falsche Fährten legt der Münchner Lyrikpreisträger 2021 oft, auch in seinem neuesten Gedichtband Frieden ohne Krieg, dessen erste Zeile lautet: Charkiw soll evakuiert werden. Der Leser denkt, die Russen kommen, aber Brejga fährt in der Vergangenheit fort und schreibt: weil die Deutschen kommen. Der 34-Jährige, geboren in der Sowjetunion, kam mit 10 Jahren als jüdischer Kontingentflüchtling aus der Ostukraine nach Deutschland. In seiner Lyrik spiegelt sich der ganze Weltwahnsinn zwischen dem 24. Februar des letzten und dem 7. Oktober diesen Jahres.
Die innere Wahrheit des Gedichts, meine innerste Wahrheit, ist der Kampf meiner besten, meiner zartesten Teile gegen meine schlimmsten, gröbsten. Und dass ich die einen wie die anderen in der Gesellschaft spiegel, soll gelernt sein, das ist durchaus ein politischer Kampf. Und es geht darin um das Überleben, im Kleinen wie im Großen, im Individuellen wie im Sozialen.
Was kann Poesie in einem Krieg ausrichten, in dem Mord keine Metapher ist? Brejga bittet sein Publikum um einen Augenblick der Stille und fragt sich dann quälend:
Wie zynisch ist es, in Karosserien brennender Panzer Vogelskelette zu erkennen? Das Leben schlägt das Gedicht, sagt das Gedicht. Nein, wir sind ein und dasselbe, sagt das Leben, ein und dieselbe. Nicht immer, sagt das Gedicht. Da gibt es die Wahrheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wahrhaftigkeit. Die Wahrheit mag sich im Stil ausdrücken, die Wahrhaftigkeit findet sich hingegen in der Form. Wo die Wahrheit privat ist, ist die Wahrhaftigkeit persönlich.
Der Dichter analysiert in seiner Münchner Rede zur Poesie Werke seiner Zeitgenossin Dagmara Kraus und seiner Vordenkerin Christine Lawand. Letztere zitiert er, der Christine Lawand-Preisträger 2023, mit dem unter die Haut gehenden Gedicht Um Mitternacht.
Um Mitternacht habe ich Sterne zerkaut. Es war bei der Rast an dem Milchstraßenrand. Die Mondtulpe blühte aus meinem Verstand, doch eine Nonne hat höher geschaut, mit beiden Hälften der Sonne.
Von Zeit zu Zeit, findet Breger, kämen wir nicht umhin, Gedichte wie jene von Christine Lawand zu lesen, die den Mut aufbrächten, gegen alles anzukämpfen, woran die Dichterin glauben wolle. Alle Kunst sei Widerstand, so der Dichter in seiner Münchner Rede zur Poesie. Zustimmung sei das Ende der Kunst.
Zustimmung ist Tod, Widerstand ist Leben.
Nun denn, nicht zustimmen können wir Breger bei seinem Angriff auf den russischen Exilschriftsteller Viktor Jerofejew, den er, zu Unrecht, als einen Regime-Pseudokritiker bezeichnet.
Der über Russland behauptet, es sei ein Land ohne Geschichte, die Geschichte des Landes sei eine Geschichte von Märchen und damit das Märchen bis zum Massenmord verzehrt.
Einspruch. Jerofejew mag in seinem Roman Der große Gopnik kein poetisches Russlandbild zeichnen, aber ein wahrhaftiges. Was jedoch Bregers Gedanken zur Poesie nicht schmälert. Der Dichter verspricht am Ende seines Vortrags:
Versprechen Sie es mir auch, ich werde bis zum letzten Atem zu kämpfen, für die Sache, für Sie und für mich. Am Ende des Kampfs steht für alle zwar Dunkelheit, aber was ist Dunkelheit anderes als ein unendlicher Raum für den Einfall von Licht?
Der Veranstalter der Lesereihe Münchner Reden zur Poesie schreibt in seinem Vorwort, selten sei ein Autor poetologisch so aufs Ganze gegangen wie Jewgeni Breger. Dort, wo ein Gedicht die Notwendigkeit erkennt, nicht bloß Spiegel der Gesellschaft zu sein, verzaubertes Kästchen, Trillerpfeife, Gummihandschuh zum Einmalnutzen und weg damit, sondern sich aufmacht, die Zusammensetzung der Welt zu verstehen. Dort übertritt Substanz die Grenze von Gas zu Flüssigkeit, gerinnt und gerät in reale Bewegung. Ich atme, sind die letzten Worte in Bregers Vortrag. Ach, ich atme. Dann, nach einem langen Schlussapplaus, dreht sich der Dichter erstmal zwei Zigaretten und tritt in die kalte Schwabinger Schneenacht, um in die Sterne zu schauen und eine zu rauchen.
Jewgeni Breger, gestern hat er die Rede zur Poesie gehalten auf Einladung des Münchner Lyrikkabinetts. Auf dem Umschlagbild des Romans Übertretung von Louise Kennedy, da sieht man eine volle Schnapsflasche und zwei Gläser. In dieser Flasche steckt aber ein Lappen, wie bei einem Molotow-Cocktail, und daneben liegt ein brennendes Streichholz. Also interessantes Titelbild. Und die Buchhändlerin Barbara Ternedden von der Bonner Parkbuchhandlung will uns dieses Buch jetzt empfehlen. Guten Tag, Frau Ternedden.
Guten Tag, Herr Mayer.
Es scheint also um was Explosives zu gehen in diesem Roman Übertretung. Wovon erzählt Louise Kennedy denn da?
Louise Kennedy erzählt über den Konflikt zwischen pro-irischen Katholiken und den pro-britischen Protestanten in den 70er Jahren. Und also wir erfahren in dem Buch tatsächlich, mit welcher terroristischen Brutalität dieser geführt wird. Und nicht auffallen ist die oberste Devise, um nicht auf die Todesliste zu kommen. Und das ist sozusagen der Hintergrund der Geschichte einer jungen Lehrerin und ihrem Alltag, in dem sie sich um ihre Mutter kümmert oder auch um ihre Schüler sorgt und außerdem in der Bar ihrer katholischen Familie in einem eher protestantisch geprägten Ort neben Belfast aushilft. Sie schert sich allerdings um gar nichts und gerät deswegen ins Fadenkreuz der Auseinandersetzungen, weil sie sich in einen älteren protestantischen Anwalt verliebt, der noch dazu verheiratet ist. Außerdem betreut sie einen Schüler, dessen Eltern ebenfalls zum katholischen Lager gehören, und auch deswegen der Titel Übertretung. Also sagen wir mal, allgemein gefällt mir an Louise Kennedy, die ja eine ganz unbekannte irische Autorin ist, ihre lakonischen Beschreibungen, mit denen sie den Geist der 70er in Irland heraufbeschwört. Allerdings versteht sie trotz dieser turbulenten und teilweise wirklich tragischen Wendungen ihrer Geschichte auch etwas Versöhnliches hinzuzufügen. Also der Roman endet versöhnlich.
Und dieser Roman ist im Steidl Verlag erschienen. Also dem Verlag haben wir auch dieses Titelbild zu verdanken. Steidl macht ja immer besonders ausgestattete Bücher, besonders schöne Bücher, könnte man auch einfach sagen. Wie ist das denn bei dieser Ausgabe?
Es ist wunderbar, wie immer in Leinen gebunden und mit einem mit wunderbaren Papier. Und wenn man auf die Homepage vom Steidl Verlag geht, dann kann man sehen, dass Gerhard Steidl seinen Büchern immer eine individuelle Gestaltung und Ausstattung gibt. Und da steht sogar, dass seine Bücher sich durch ausgewähltes Papier auszeichnen und dass er sämtliche Produktionsschritte vom Layout bis zum Druck überprüft. Man kann sogar sagen, jedes Buch geht wortwörtlich durch seine Hände.
Beim Steidl Verlag. Sie wollen uns außerdem einen Roman empfehlen, der hat so einen fast altmeisterlichen Titel. Mein Meister und Bezwinger heißt dieses Buch von François-Henri Désirable. Titel klingt irgendwie nach 18. Jahrhundert. In welche Zeit kommt man denn mit dem Buch?
Nein, es ist 19. Jahrhundert und es ist ein Zitat eines Gedichts von Verlaine, das ich gerne am Ende auch lesen kann. Und mich hat dieses Zitat oder der Titel inspiriert, das Buch zu lesen. Außerdem auch das Titelbild. Man sieht nämlich eine Frau, die badet und einen jungen Mann, der daneben sitzt und ihr was vorliest. Auch ein kleiner Verlag übrigens, ein Züricher Verlag, der Rotpunkt Verlag. Und wie gesagt, es handelt sich um eine aberwitzige Liebesgeschichte, wie schon der Titel und auch das Titelblatt sagt. Man kann es irgendwie kaum zusammenfassen. Jedenfalls geht es um eine Liebesaffäre eines Bibliothekars der Bibliothèque Nationale de Paris und der Schauspielerin Tina, die schon zum Frühstück Verlaine und Rimbaud zitiert. Und die beiden Leute, also dieser Bibliothekar und Tina, die verlieben sich Hals über Kopf. Und wir wissen ja, dass Verlaine und Rimbaud, beides französische Lyriker, auch eine Affäre hatten. Und da geht es eben auch um einen Revolver, auf den sie schießen und mit dem sie schießen. Und hier in unserem Roman spielt dieser Revolver eine große Rolle. Denn die Tina, diese Schauspielerin, ist bereits vergeben, will in wenigen Wochen heiraten, als das Liebespaar sich kennenlernt. Und der Autor führt eine raffinierte Rahmenerzählung ein, denn das Geschehen wird von einem dritten namenlosen Ich-Erzähler berichtet, ein Freund der Liebenden. Und man muss sagen, es ist eine turbulente, witzige, charmante Geschichte, bei der die Lyrik eine große Rolle spielt. Soll ich jetzt das Gedicht vielleicht vorlesen?
Es ist wie immer bei uns, die Zeit drängt so, okay, dass wir uns, aber Sie haben jetzt einen schönen Cliffhanger mit diesem Revolver gebaut. Da wollen wir jetzt natürlich alle wissen, wie der zum Einsatz kommt in diesem Buch Mein Meister und Bezwinger von François-Henri Désirable. Noch kurz bitte Ihre dritte Empfehlung. Das ist jetzt ein Sachbuch, soweit das Licht reicht, von Sabrina Imler. Damit geht es in die Tiefsee, oder?
Ja, da geht es in die Tiefsee und mich begeistern Sachbuchautoren wie diese Autorin, eine halb Amerikanerin, halb Chinesin, die eine besondere literarische Form für diese Sachthemen findet. Und sie erzählt uns nicht nur von diesen Meerestieren, sondern sie verknüpft das alles mit ihrer eigenen Geschichte, zum Beispiel der Stör, der auf den Yangtze vom Meer aus in entgegengesetzte Richtung versucht zu kommen, und ihrer Großmutter, die aus Shanghai flieht vor den Japanern und auch den Yangtze entlang fahren muss. Also eine wunderbare Kombination von privater Geschichte und von wirklichen wissenschaftlichen Fakten, die man gerne liest.
Das Sachbuch Soweit das Licht reicht von Sabrina Imbler. Eine der drei Empfehlungen von Barbara Ternedden von der Parkbuchhandlung in Bonn. Herzlichen Dank dafür.